Meine Damen und Herren, da sind wir wieder mit den Dark Souls Diaries. Wir haben uns durch die Gifthölle von Earthen Peak durchgeschummelt und gemogelt und geprügelt und jetzt sind wir da endlich raus. Und jetzt kann es ja eigentlich nur besser werden und wie viel besser es wird, das bespreche ich mit Dom Schott. Hallo Dom.
Hallo, und tatsächlich wird es besser, allerdings nicht unbedingt nur wegen des Spiels, auch wenn wir jetzt in ein Areal kommen, das mir durchaus gut gefallen hat, sondern auch, und jetzt wird es mal an der Zeit, davon zu erzählen, weil mich eine Lieferung erreicht hat, eine Lieferung, die ich bisher so ganz vorsichtig nur angeguckt habe von weiter Ferne, weil ich mich nicht getraut hat, ranzufassen. Und jetzt aber, ich muss sagen, aber auch nach der letzten Aufnahme, der letzten Diaries, in denen ich ja so ein bisschen leidgeplagt klang und auch war, habe ich mir gedacht, jetzt ist es in der Zeit. So. Und was habe ich bekommen, wird die Welt jetzt rufen. Ich kann es euch sagen. Der liebe Jens, ich sage natürlich nur den Vornamen, der liebe Jens hat mir nach einem kurzen Intermezzo in Form von Privatnachrichten ein Buch zugeschickt. Und dieses Buch, und bevor jetzt alle schreien, erstmal zuhören, dieses Buch ist das offizielle Collector's Edition Guidebook zu Dark Souls 2. So. Und jetzt natürlich erstmal Beruhigung da draußen. Selbstverständlich habe ich nicht jetzt nach hinten geblättert und geguckt, wie der Cheat lautet, um irgendwie die MG mir auszurüsten und damit direkt zum Endboss zu gehen.
Bevor es die Warp-Röhre.
Ich hab das Buch ganz vorsichtig geöffnet. Ich blätter hier auch mal ganz kurz, damit man es auch hört. Das finde ich immer ganz schön. Moment, man muss vorsichtig sein. Das ist nur eine Leihgabe, deswegen Achtung.
Oh, hast du so diese weißen Bibliothekarshandschuhe?
Nee, und Archivarhandschuhe. Im Archiv hat man das, ne? Hab mal im Archiv gearbeitet.
Ja, also, ja, aber auch in den Bibliotheken bei den ganz wertvollen Folianten, da wird doch so ein weißer Handschuh angezogen.
Was für
ist es in so einer Klarsichthülle?
Nee, es war in einer Tüte, in einer Stofftüte. Aber pass auf, Moment, Achtung, Geräusch ganz kurz. Achtung, GEMA. So, das ist das Buch und ich erzähle davon, wir werden ganz sicher in der letzten Folge nochmal das ein bisschen breiter treten, weil ich jetzt schon sagen kann, ich liebe dieses Buch. Also ich habe ganz vorsichtig in Areale reingeschaut, wo ich schon safe durch bin, nur mal um zu gucken, wie dieses Buch eigentlich aufgebaut ist und ich bin völlig begeistert. Aus vielen Gründen, aber vor allem auch deswegen, weil hier Umzeichnungen drin sind der Levelareale. Also Umzeichnung bedeutet Skizzen, Grundrisse quasi der kompletten einzelnen Level-Hubs. Und ich liebe das. Ich liebe das. Die eine oder andere Person weiß es ja, ich habe ja Archäologie studiert und da ist das quasi Broterwerb gewesen. Und ich hab drauf geguckt und durch die Areale mich mal so ein bisschen geblättert, die ich, wie gesagt, schon abgeschlossen habe. Und ohne Witz, André, die Begeisterung, die in den letzten Wochen so ein bisschen durch das Spiel selbst abgeschliffen wurde, durch die vielen schlimmen Dinge, die ich da erlebt habe, die ist wieder da und noch stärker als je zuvor. Es macht so einen Spaß, sich diese Areale anzugucken von oben und auch nochmal zu sehen, wie doch durchaus einige dieser Gebiete viel aufwendiger gestaltet sind, als ich als Spieler wertschätzen konnte bisher. Und ich muss sagen, allein der Blick auf die ersten paar Seiten hat mein Perspektive auf dieses Spiel ein bisschen verbessert. Also ich denke nicht mehr so schlecht über Dark Souls 2 wie noch vor ein paar Folgen. Wie gesagt, wir reden noch mal irgendwann später genau über dieses Buch. Ich wollte es nur schon mal sagen. Jens, vielen Dank, es hat mich erreicht. Du machst mich damit ganz doll glücklich. Und ich verspreche allen anderen da draußen, ich werde, wie gesagt, nicht mir hier irgendwie Tipps holen, sondern es ist wirklich nur ein Nachblättern, ein Nachlesen von Regionen, die ich schon hinter mir habe. So, wollte ich erzählen, finde ich toll.
Damn, das ist ja geil. Aber das ist auch toll. Noch eine scheiß Beilage von der Collector's Edition. Das heißt, jetzt kann ich nie einfach mal hier sagen, okay, ich hole mir mal kurz das Ding als E-Book auf Amazon oder sowas.
Also das würde ich, glaube ich, sowieso als E-Book nicht, weil ich glaube, da wird viel von diesen, also sind massig Screenshots drin. Screenshots, Screenshots, Screenshots. Und ich glaube, die würden dann durch diese Qualitätsverlustsache ganz schön unscharf werden und nicht mehr so schön genossen werden können. Und ich glaube, man kann es immer noch kaufen auf verschiedenen Versandhändlern, habe ich es gesehen. Aber arschteuer. Arschteuer. Ich habe jetzt gerade nicht den Preis zur Hand, aber ich habe vorhin vor ein paar
90 Euro.
Ja, guck mal, hast du es, genau.
Gott, 90. Verdammt.
Also es sind, wie viele Seiten, Moment, es sind, oh Gott, so viele Seiten, es sind knapp 500 Seiten.
What?
Es sind knapp 500 Seiten, wirkt gar nicht so, weil das schon so durchgeblättert ist. Also es sind 500 Seiten und wie gesagt, ganz viele Screenshots. Ich habe direkt alte Handbuch-Vibes von früher bekommen mit ganz vielen.
Das ist ja aber auch geil. Voll. Aber dann lag das doch nicht, dann heißt das doch nur so, oder? Collector's Edition Guide, dann ist das Ding selber eine Collector's Edition von der Guide, oder? Das lag doch never einer Collector's Edition bei, ist viel zu hochwertig.
Also wenn du mir richtig zugehört hättest, hättest du gehört, dass ich gesagt habe, das Buch heißt einfach nur Collector's ja. Edition Guide. Ja. Ich habe nicht gesagt, lag bei. Ich weiß nicht, wo das bei lag. Ich glaube.
Nee, das war ja nur das. Ich Ach habe so, das okay. eine Schlussfolgerung. Das ist meine ja. dumme Annahme.
War falsch, ja. Nee, keine Ahnung. Also kann man sich so kaufen, denke ich mal. Aber teuer.
Aber Gebrauch sehe ich. Gebrauch kriege ich das hier auch vielleicht schon ja. für 40.
Also jetzt ist leider zu spät. Jetzt habe ich ja Jens schon gesagt, dass sein Buch ankam. Das hätte ich ja sagen können, ist verloren in der Post und ich gebe das einmal an dich weiter.
Ja. Oder auf eBay. 90 hast du gesagt.
Ja, also wirklich, also ganz tolles Buch. Wie gesagt, ganz viele Screenshots und da hast du halt alles von Lösungswegen durch die einzelnen Levelareale bis hin zu Katalogisierung der ganzen Waffen mit ihren Werten. Übrigens, da habe ich auch mal reingeguckt, mein lieber André, und gesehen, jede Waffe verlangt hier Beweglichkeit oder wie das heißt. Ist tatsächlich ein Ding hier. Hab hier keine Stärkewaffe gesehen.
Ja. Das höre ich doch schon im Hintergrund, wie die Seiten rausgerissen werden. Ja. Jens, das kam bei mir so an.
Ja. Ja, genau. Also ganz toll. Also wirklich, ich bin hier ganz begeistert. Es hat mir auch direkt Lust gemacht, nochmal neu zu starten. Also meine natürlich jetzt nicht, aber irgendwann nochmal, weil habe auch das Gefühl, ihr habt ein paar Sachen übersehen, möglicherweise in Dark Souls 2.
Ach nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, genau. Aber schön. Ich freue mich wirklich riesig. Das sind meine Bücher. Sowas liebe ich.
Ich habe just.
Vor allem diese Grundrisse.
Just heute habe ich was entdeckt. Da haben wir was übersehen. Und ich bin aber.
Jetzt habe ich ja Sorge.
Ich bin unschlüssig, wie relevant es ist. Ich habe erst gedacht, dass es optional ist. Dann habe ich gedacht, oh fuck, das ist gar nicht optional. Da bin ich ja schon ganz aufgeregt zu dir im Skype gekommen. Oh, ich habe da gerade was gefunden. Oh, das wirst du nicht glauben. Und jetzt bin ich aber gerade schon wieder unsicher, ob es dann doch so relevant ist. Keine Ahnung, ist echt total bekloppt. Mal schauen. Kommen wir irgendwann später dazu. Auf jeden Fall.
Echt? Du kannst das nicht auflösen. Ist das jetzt echt ein Teaser für später?
Das ist, dazu kommen wir. Dazu kommen wir später.
Oh je.
Das, ja. Auf jeden Fall. Wie ist denn das mit dieser, ist das wirklich nur eine Guide oder ist da auch irgendwie geiler Background so aus der Entwicklung oder so noch drin? Hast du da ein Gefühl?
Da habe ich natürlich auch geguckt, also es sieht mir nicht danach aus. Was dieses Guide-Ding macht, ist zum einen Lösungswege durch alle Level mit Screenshots plakatiert, zum anderen eine katalogisierte Übersicht von Gegnertypen über Waffen bis Rüstungssets und wo man die herbekommt. Was ich an Lore-Texten gesehen habe, also dass hier irgendwelche Bosse, die ich schon gesehen habe, mit kleinen Beschreibungstexten versehen sind, das scheinen mir 1:1 die Beschreibungstexte aus dem Spiel zu sein. Die kommen mir sehr bekannt vor, im Wortlaut und was sie sagen. Aber jetzt hier irgendwie, du möchtest einen YouTube-Account über Dark Souls-Lore starten, hier kannst du loslegen. Dieses Kapitel habe ich noch nicht entdeckt. Also die Texte scheinen mir
Das wäre doch eigentlich ganz geil für einen Guide, wenn sie alle diese Textfragmente gesammelt mal aufführen würden, dass man sich das irgendwie mal da schön übersichtlich anschauen kann. Das müssen wir machen. Das schreiben wir jetzt nochmal alles schnell zusammen und dann bringen wir unsere Dark Souls 2 Lore Guide schnell raus. Und dann auch mit der haarsträubendsten Interpretation, die Leute da draußen jemals gehört haben.
Ich gucke halt auch gerade mal nach einem Gegnertyp, den wir schon mal hatten, um dir mal was vorzulesen, was dann hier zum Beispiel steht. Ich blätter mal ganz zum Anfang, die Zeit haben wir ja, ne? Das ist ja hier unsere Sendezeit, die können wir benutzen, wie wir wollen. Also, zum Beispiel, ich habe jetzt nicht geguckt, ob da jetzt was Wertiges drin steht, aber wir haben ja schon viel gegen Skelette mit Schwert und Schild gekämpft. Und jetzt lese ich einmal mal ganz kurz diesen kleinen Absatz vor, der da bei diesem Gegnertyp steht, der übrigens offiziell heißt gepanzertes Gerippe. Und zwar steht hier, diese belebten Überreste unterstehen oft einem Nekromanten, der sie wieder auferstehen lassen kann, bis er getötet wird. Ob sie im Leben dem Eisenkönig dienten oder vor seinen Truppen flohen, spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie sind das Eigentum ihrer nekromantischen Meister. Geil.
Aber also das wussten so fluffy, wir alles ne? schon, ne?
Das wussten wir alles schon, das ist so fluff, aber das lese ich, wenn ich mit meiner Mutter einkaufen bin und ich im Auto quasi warten muss, so wie früher. Also es passiert heute nicht mehr, aber das ist quasi das Einsatzgebiet für diese Texte. Schön, nee, ich freue mich. Toll, ganz toll.
Gute Arbeit, Jens. Daumen.
Ja, vielen Dank, Jens.
Ganz nach oben. Ja, ja, ist ja super. Dann, das heißt, ab jetzt fliegst du dann ja einfach durch das Spiel. Ne? So, bei dem kleinsten Widerstand hört man so das Blättergeräusch im Hintergrund. Eine Weggabelung tut sich auf, links oder rechts und so. Zup, zup, zup.
Ja, genau. Also, womöglich. Nein, Quatsch. Wie gesagt, liebe Leute, weiterhin Blindflug, aber ich werde nachlesen im Anschluss. Ich glaube, das ist erlaubt.
Ja, das, also bitte, das ist quasi jetzt schon gefordert, ja. Sonst sitzt der Jens da mit so einer einsamen Träne irgendwo in der Ecke und googelt und refresht die ganze Zeit eBay, um zu schauen, ob er sein Buch irgendwo wieder erkennt.
Was ich auch ganz interessant finde, es stehen auch die Trefferpunkte drin und da frage ich mich, welcher Stand ist das eigentlich? Also da gab es auch mal Patches im Laufe des Spiels, wenn da was verändert wurde. Ich frage mich, welche Edition das denn eigentlich ist. Also welche, was wird hier festgehalten?
Wahrscheinlich zum Release, ne? Da steht ja nichts von Scholar of the First Sin, nehme ich mal.
Nee, und jetzt, ja, guck mal, meinst du, da sind Informationen drin, die gar nicht mehr zutreffen? Das ist ja jetzt interessant.
Das ist nicht ausgeschlossen. Also ich habe ja irgendwo am Rande mitgekriegt, es hätte sich ja schon einiges verändert mit dieser Scholar of the First Sin Geschichte. Also da wird dann wahrscheinlich einiges überholt sein, ne? Papier ist halt geduldig.
Aber ganz toll. Also wie gesagt, ich muss jetzt mal aufhören hier zu blättern. Ich bin da wirklich ganz angetan. Also, okay, apropos angetan, auf zu unserem heutigen Areal. Der Iron Keep, auf zu Deutsch Eisen behalten.
Oh!
Ich habe heute schon eine Schmerztablette genommen, André. Es ist einfach so jetzt.
Also du bist auch vielleicht nicht ganz Herr deiner Sinne. Ja, die Nebenwirkungen sind ja immer, ist ja eine lange Liste. Ja, also von daher, wir wissen es nicht.
Ja.
Ja, genau. Also wir sind bei der Eisenburg sozusagen, der Eisenfestung angekommen. Das ist auch wirklich, das letzte Mal haben wir ja hier die Baneful Queen, die haben wir ja endlich dann besiegt. Der eine mit abgebrannter Windmühle, der andere ohne. Und dahinter ist eigentlich nur Tür auf, rein in den Aufzug, hochgefahren und dann ist man schon bei der Iron Keep. Und die Iron Keep ist ehrlich gesagt vielleicht das Areal mit dem geilsten Panorama-Intro-Shot. Es gibt so ein Ding, das erste Mal so richtig bewusst festgestellt habe ich das damals bei Call of Duty Black Ops. Call of Duty Black Ops hat so ein Ding gemacht, das hat den Level gestartet, jeden neuen Abschnitt. Und da gab es 5 Meter danach oder vielleicht auch sofort dort, wo man gestartet ist, gab es immer einen Punkt, wo man so auf ein Panorama in diesem Level blickt und da merktest du, das war komplett durchorangiert, damit der Spieler denkt, boah geil, und der Screenshot-Macher denkt, oh, da habe ich aber nicht weit zu laufen. Und die Iron Keep ist so ein Ding, ich würde sagen, zumindest unter allen Arealen, die ich bisher gesehen habe, die das am meisten erfüllt. Man kommt rein und man kriegt so ein Bild angeboten und denkt sich, boah, was ist das denn, das ist ja geil.
Musste sofort an Bowser's Castle denken, hab sofort Vibes bekommen von Bowser, wir erinnern uns alle an den Klassiker, die Lava sehen überall, auch die Farbpalette nach diesem ewigen Grün, jetzt dieses fast schon Schwarz des Steinwerks von diesem Schloss. Und wie gesagt, das Rot von der Lava, das hat mir sehr gut gefallen. Und man erfährt ja auch dann von einem Händler dort sehr früh, was es mit diesem Areal eigentlich auf sich hat. Und das ist so eine coole Idee. Ja. Also so eine coole Idee, die ist auch so episch, was es mit diesem Areal so auf hat, warum es so aussieht, wie es aussieht. Und die Antwort ist die, der Erbauer dieses Schlosses hat quasi so megalomanisch in die Höhe gebaut und so eine wuchtige Burg da in diese Landschaft gesetzt, dass die eingesunken ist in den Lavastrom. Und das ist nicht nur eine coole Idee, sondern man sieht's auch an vielen Stellen, dass das Schloss langsam abrutscht. Sag mal, wie cool ist das denn eigentlich? Also was für eine tolle Idee.
Nicht nur das, er hat ein Schloss aus Eisen gebaut.
Ja, genau.
Und das heißt also wir müssen dann gleich mal das nochmal beschreiben, was man überhaupt sieht. Aber ne, Lava ist schon klar, also da steht ein riesiges Schloss quasi halb versunken im Boden, / in der Lava. Und das Geilste daran, finde ich, ist auch noch, ich habe gedacht so, boah krass, das ist nicht einfach nur blöde Lava, das ist zum Teil geschmolzenes Schloss, was man da sieht. Und das ist halt mega fett. Also und dieses Panorama, das sich einem da öffnet, ist, du kommst da rein, da gibt's eine lange Brücke, die führt vorne zum Eingang in dieses Schloss. Und wie schon gesagt, das Schloss ist so abgesunken. ringsherum ist alles quasi bedeckt von blubbernder, rot glühender Lava. Und da sind lauter schon versunkene Türme dieses Schlosses, die dann auch schon den Weg über diese Brücke zum Schloss säumen. Und die stehen alle schief und werden durch riesige Eisenketten festgehalten. Als hätte jemand gesagt, um Gottes Willen, die Türme saufen ab und die kippen uns gleich um. Schick mal einen von unseren großen Golems oder was auch immer los, dass er die bitte schön festbindet, dass mir der Turm nicht umkippt. Der macht mir sonst die letzte Brücke kaputt. Und dann hängen die da so schief in diesen Ketten drin und diese riesigen Ketten sind überall entlang gespannt, um das so notdürftig fest zu MacGyvern. Und das ist fantastisch. Das sieht so geil aus. Auch das hat wieder dieses Design so ein bisschen Anor Londo-mäßig. Das Schloss hat so kathedralenartige Designelemente und es sieht großartig aus alles.
Und er sieht auch älter aus als die Burgen und Areale, die wir bisher so gesehen haben. Also diese Architektur, die sieht so mittelalterlich aus, so richtig alt. Vergleich das mal mit Hildegards Tower, wenn du das irgendwie in Relation setzt. Iron Keep ist echt düsteres Mittelalter und Hildegards Tower so Renaissance-Prachtbau. Beides kaputt, aber eins ästhetisch wunderschön, Hildegard nämlich. Das andere auch ästhetisch ansprechend, aber halt einfach ruiniert. Also der Darkest Dungeon Announcer würde sagen, Ruin has come. Das würde er sagen. Und das, wie cool ist das denn? Wahnsinn. Also, wie du auch beschrieben hast, dann noch diese Idee mit den Ketten. Das ist das, was wir auch im letzten Gebiet so schön fanden mit diesen Giftgasbeobachtungen. Man sieht, hier kam es zu Geschichten. Hier haben Leute versucht, irgendwas zu machen oder Kreaturen haben das getan. Und wir stolpern da halt so rein und sehen noch die Spuren. Toll. Ganz toll. Da war die Moral ganz weit oben.
Ja, genau. Da ist wieder so ein bisschen so die einfach eine Geschichte, die sich sofort in deinem Kopf zusammenspinnt.
Ja.
Und es hat vor allem auch wieder dieses gotische Architekturelement dabei. Ne? Lost Bastille war ja auch sehr mittelalterlich, aber das war halt einfach eher so die klassische Ruine. Es sah halt aus wie, ja, okay, hier ist seit 500 Jahren nicht viel passiert. Und da ist ein bisschen Moos hier und da ist ein bisschen kaputt und so weiter. Das hat aber sehr halt an so Undead Burg, Undead Parish erinnert. Und das hier sind zwar auch bekannte Elemente, ist ja auch so halb klar, weil vermutlich sind wir immer noch in der gleichen Welt, Fragezeichen, ja. Und aber hier mit diesen ganzen Ideen, die da drin stecken, also auch halt einfach, die Idee ist halt einfach geil. Da ist ein größenwahnsinniger König und der sagt, wir machen ein Schloss aus Eisen. Und alle so, ja, aber was ist denn im Sommer? Da schwitzen wir doch alle. Nein, ist mir egal, wir machen ein Schloss aus Eisen. Und dann stellt sich raus, das ist noch eine viel dümmere Idee.
Ja, also tolle Sache. Ich bin völlig begeistert gewesen, als ich reingekommen bin und kann jetzt schon vorauswerfend nur hoffen. Dark Souls 3, wenn wir das eines Tages, das wird ja jetzt wirklich lange noch dauern, also auch weil wir sicherlich jetzt, sage ich mal, vielleicht zu einem anderen Spiel dann noch springen werden vorher. Ich hoffe, dass das weiterhin in Burgarealen vorrangig sich abspielt, weil das ist jetzt wirklich der rote Faden unserer Analysen und Kritiken bisher. Sobald es hier in irgendwelche Burgareale geht, freuen wir uns eigentlich. Das sind schöne Areale, das ist genau der Vibe, den wir von diesem Spiele-Franchise wollen und jetzt ist es mal wieder soweit. Iron Keep.
Ja, wobei ihr habt nichts dagegen gegen weitere Ausflüge in irgendwas Originelles. Das Problem ist ja vor allem, Höhlen sind halt einfach meistens sturzlangweilig, weil in so einer Höhle ist halt meistens nicht viel los. Und andere Areale, die theoretisch cool sein könnten, wie solche Wäldchen und so, die sind halt zumindest mit den technischen Möglichkeiten zu den Zeiten von Dark Souls 1 und 2 einfach, das kann sich auch noch verändern.
Ein Wäldchen ist halt ein Wäldchen im besten Fall. Ein Wäldchen, bei dem du glaubst, ui, das sieht hier aber sehr echt aus. Aber wenn du irgendwo halt unterwegs bist, wo auch viel Architektur ist, kannst du halt mit der Architektur auch viel mehr erzählen. Was willst du denn in einem Wäldchen erzählen, wenn die irgendwie künstlich angepflanzt sind, dass die so Reihen ergeben oder so, naja. Aber ein Schloss, da kannst du ja viel mehr spielen.
Aber denk an den Giftgasbergbau, das war ja auch cool, das war jetzt kein Ding, ne? Also klar, da kam auch ein Schloss, aber...
Aber würde ich schon als urbane Struktur, ne? Ja, also...
Und das Wäldchen zum Beispiel mit diesen Lehmhütten da drin, wo diese Hollows fast schon wie so Leprakranke weggeschlossen waren, das hätte schon ganz cool sein können, aber das war alles einfach zu unausgegoren. Ich würde es nicht direkt abhaken wollen jetzt.
Also ich habe es abgehakt, weil ich denke an Dark Souls 1, den Wald dort, wo diese Baumkreaturen auch sind, der wurde immer nur dann für mich interessant und toll, wenn man wieder diese kleinen Turmruinchen gefunden hat, weil dann war wieder was Interessantes zu sehen, aber einfach nur da durch so einen Wald und dann kommen da so Baumwesen, ach nö.
Ja, ja nicht, dass nur Wald ist wahrscheinlich halt, ne? Naja, egal. Aber auf jeden Fall, werden wir bestimmt mal sehen, was uns da erwartet. Jetzt geht's aber hier erstmal, ja, in das Lava-Eisenschloss hinein. Und hast schon gesagt, da gibt's sogar relativ schnell einen Händler, den man finden kann. Der ist eigentlich ein Schatzsucher. Das mit dem Handeln ist sozusagen nur sein Sidekick, mit dem er sich sein Abenteurerleben verdient. Von dem kriegt man auch einen Ring, den ich, glaube ich, nicht groß benutzt habe, den Gold Serpent Ring. Ich habe mir das aufgeschrieben, aber ich weiß gar nicht mehr, was er macht.
Nö. Ja, ihr könnt jetzt nachblättern, ne? Also, ja, aber ja, genau. Das dauert jetzt, glaube ich.
Da fehlt die Suchfunktion in dem Buch, scheint mir, ne? Muss man ins Glossar gucken oder sowas. Aber,
dafür kein Kommentarbereich. Also diesen Tausch gehe ich gerne ein.
Ja, auf jeden Fall, es passieren zu Anfang zwei Dinge, die bemerkenswert sind. Das erste, ich glaube, das habe ich in einer früheren Folge sogar schon vorweggenommen. Das jetzt hier, das ist der Moment, wo André bemerkt, oh scheiße, man kann 4 Ringe ausrüsten.
Jetzt erst! Jetzt! Oh, um Gottes Willen. Darüber haben wir in den ersten 4 Folgen irgendwann mal gesprochen. Ja, spätestens.
Ja, ja. Krass. Wie gesagt, also das war endspät habe ich das erst geschnallt. Ich habe immer gedacht, dass es auch nur so Durchtauschslots sind. Weißt du, ich habe gedacht, das ist wie bei den Pfeilen. Du kannst 2 Stück direkt haben und dann hast du da irgendwie noch, kannst du noch irgendwie durchschalten oder sowas. Oder auch wie beim Schwert, kannst halt 4 Schwerter da irgendwie ausrüsten, aber kannst natürlich nur immer ein Schwert in der Hand halten. Und das ist dann der Moment, wo ich denke, ach du Scheiße, ich kann die 4 gleichzeitig haben und ich kriege tatsächlich auch noch die Stat-Boni alle. Also, nein, du Idiot. Das wäre, ne, wäre ich nicht vorher schon so seltsam in eine Überprogression reingeraten, wäre das vielleicht fatal gewesen, aber ging ja auch so. Das war, und hier hattest du das auch bei mir, ich wurde ständig invaded. Beim Eingang zum Schloss kam immer ein blöder Invader.
Ich guck mal gerade, ich überfliege gerade meine Notizen, weil sowas schreibe ich mir eigentlich auf. Ja, tatsächlich. Ja, hier steht nämlich sogar, hier steht immer wieder zwischen den Notizen und schon wieder invaded. Zum Beispiel kam vorbei, da habe ich mir dazu geschrieben, oh mein Gott, weil ich glaube den Namen sehr lustig fand, Armorer Dennis, also Rüstungsschmied Dennis, was ist das denn? Hast du den auch gehabt?
Den hatte ich aber nicht da. Bei mir kam der Royal Sorcerer Navlan. Und
wow.
Man weiß ja, meine Resistenzen gegen physischen Schaden, tippitoppi, ja, da lasse ich nichts anbrennen. Alles, was so aber magisches Zeug, Gift, Curse-Blatt-Zeug ist, das ist sehr, sagen wir mal, wechselhaft und selbst in den Spitzenpositionen nicht so irre gut. Und der hatte so komische Zauber, da hatte er wie so einen Dark-Energy-Sturm um sich rum gemacht, ja, also das sind so schwarze Energiewölkchen, die dann um den rum rotieren. Und da, wenn ich dann da reingeraten bin oder sowas, das hat mich komplett zerbröselt. Also das hat eine ganze Reihe von Anläufen gebraucht, bis ich den endlich losgeworden bin. Also, und das war wirklich so ein penetrantes Ding. Nicht so, okay, invaded, gestorben, jetzt beim nächsten Mal hast du vielleicht Glück, sondern es war eine von den Stellen, wo sie sagen, nee, du wirst an der Stelle jetzt mal schön invaded. Ne? Und dann immer wieder da vorne hingekommen und dann so wieder Dingsi-Bumsi ist wieder erschienen und so, nein, nicht du, ich habe hier genug andere Probleme.
Wer auch erscheint übrigens, sobald man über die erste Brücke nach dem Bonfire geht, also sich wirklich diesem Schloss annähert, ganz am Anfang, ein neuer Gegnertyp, und zwar die Orlonais-Ritter. Das sind Ritter, die gehüllt sind, tatsächlich in Plattenpanzer, die sehr europäisch aussehen, aber ein Katana führen, wo ja die ganze YouTube-Community rund um die HEMA-Szene, Historic European Martial Arts, also die Leute, die mit Schwertern kämpfen, wie damals, die drehen natürlich völlig durch, weil wir alle wissen, die Frage, wer würde gewinnen, ein Ritter gegen Samurai, ist eine, die YouTube-Kanäle seit 2005 in Deutschland regelmäßig umtrickt. Warum 2005? Weil ich glaube, seitdem YouTube in Deutschland existiert, irgendwie so. Jedenfalls eine jahrhundertealte Frage, darauf können wir uns einigen, und dieses Spiel findet einfach zu einem Kompromisssystem und sagt, komm, ich stell dir einen Ritter hin mit einem Katana. Ich musste sofort an For Honor denken, weil die Ritter dort sehen sehr ähnlich aus, und es hat einen großen Spaß gemacht, gegen diese Enlonnais-Ritter zu kämpfen, weil die für mich zu diesem Zeitpunkt gar keine Bedrohung mehr waren.
Oder es hat einfach nur die Antwort gegeben, weil warum hat er das Katana? Weil er gewonnen hat.
Uiuiuiui, das ist gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich kann da nicht mitgehen. Ich gehöre zur Kategorie Ritter würde gewinnen. Deswegen ist das für mich ein Immersionsbruch, wenn das die Wahrheit wäre.
Ja, aber wenn du Kategorie Ritter würde gewinnen bist, dann ist es doch korrekt. Der Ritter hat gewonnen aber, und hat ihm das Ding weggenommen.
Aber warum nimmst du denn die Waffe des Verlierers ab? Das ist doch ein Downgrade. Da gibt doch gar keinen Sinn.
Ja, er hat halt gedacht, so, das ist aber...
Merkst du selber, ne?
Das ergibt ja gar keinen Sinn. Vielleicht hat er einfach gemerkt, so, ja, super, meine Ausbildung ist besser, aber die Waffe ist schon nicht schlecht. Wenn der ein bisschen besser gewesen wäre, hätte er vielleicht gewonnen mit dem Ding.
Nimmst du die auf Level 95 diese gebrochenen Schwertknaufe der Hollows mit, wenn du einen erledigt
hast? Also wenn er mich beeindrucken würde im Kampf, ja. Wenn ich da aus dem Kampf rausgehe und das war ja ganz schön knapp, da hat er sich gut geschlagen. Ja, vielleicht ist da doch was dran. Vielleicht sind die abgebrochenen Waffen doch was für mich.
Naja, das ist ja auch ein bisschen Quatsch. Also, Enlonnais-Ritter, genau, toll, die mochte ich sehr gerne, sehen toll und keine Bedrohung.
Ja, die waren okay, ehrlich gesagt. Aber das durften nicht so viele werden für mich. Also bei mir war es so, ne, wenn da kommt man ja, also man geht da jetzt dann rein und dann ist das so ein ganz nettes Schlösschen, auch so ein bisschen schön wieder verwinkelt. Dann kannst du da direkt hochgehen. Da ist auch ein Ritter, der steht oben am Kopf der Treppe, und der kommt auch sofort angerannt. Da ist ein Kollege, der nimmt dich mit Pfeil und Bogen unter Beschuss. Da musst du auch wieder ein bisschen gucken. Das ist eine super simple, aber ein ganz nettes Arrangement von Gegnern, was da passiert. Und dann kommst du aber da hoch, und das ist auch, da haben sie wirklich ganz clever postiert, weil die Ritter, die dort mit Bogen unterwegs sind, das sind die haben diesen Drachentöterbogen aus Dark Souls 1 irgendwo gefunden, ne? Also die
Homing Missiles.
Ja, und die vor allem, die verschießen wieder Pfeile, die sind so in der Größe einer durchschnittlichen Lanze. Und also wirklich diese riesigen, massiven Pfeile, mit denen wir schon viel Spaß hatten, als wir am anderen Ende des Bogens saßen. Und jetzt auf einmal kommt da immer so ein unangenehm großes Geschoss, ja, so in der Größe von Kinderhänden auf einmal angeflogen. Und gleichzeitig rennen irgendwelche anderen Ritter auf dich zu und verwickeln dich in den Nahkampf. Und wenn du dann da an der falschen Stelle stehen bleibst und nicht zum Beispiel einen von diesen großen Torbögen zwischen dich bringst, wo du geschützt bist von diesem Pfeilbeschuss, dann kann das schon unangenehm sein an der Stelle.
Ja, ein sehr schönes Arrangement. Du musst wirklich, da musst du ja auch erstmal so ein bisschen gucken, wie ich jetzt mit dieser Situation umgehe, zumal dort ja auch nicht nur diese Bogenschützen stehen, wie schon von dir geschrieben, sondern auch einige andere Ritter noch darauf warten, dich in den Nahkampf zu verwickeln. Und die haben eine sehr weite, wie würde man denn sagen, Leash-Radius. Also das heißt, man muss gar nicht nah an die rangehen, dann kommen die schon angelaufen. Also sobald du dieses Areal betrittst, ne, nach diesem ersten Durchgang und in die Situation reingerätst, dann kommen die eigentlich schon auf dich zu. Das heißt, Lösung hier, wie so immer, reingehen, die Gegner triggern und wieder zurückgehen und dann quasi im Schütze vor den Bogenschützen gegen die kämpfen. Und warum ich hier gerade Homing Missiles reingebrüllt habe, liegt daran, dass es einfach die Wahrheit ist, dass diese Pfeile tatsächlich wieder so ein Stückchen deinen Weg mitverfolgen. Also natürlich nicht so, wenn du Kurven schlägst, dass sie noch nachkommen, aber sie ziehen noch in der Luft von magischer Hand geführt noch so ein bisschen nach. Und das haben wir zuletzt ja erlebt, zumindest ich, in Dark Souls 1, du wirst dich erinnern, in New Arondo, wenn man über diese ganz berühmte Stelle laufen muss, über diese Spitztürmchen, und dann läuft man ja über diese Art Brücke, diesen Stützbogen, hoch, und da oben stehen Bogenschützen und die schießen zu dir runter. Und diese Pfeile sind auch Homing Missiles, die fliegen dir so ein bisschen nach, und das macht's hier schon gar nicht so einfach.
Ja, ganz genau. Auch hinterher, wenn du dann zu dem Bogenschützen kommst, der steht halt auch auf so einem dünnen Brückchen, das natürlich über einen mit Lava gefluteten Innenhof führt. Mhm. Du kannst natürlich dich auch entscheiden, dich irgendwo zu verschanzen, hinten in dem Gebäude, aus dem du kommst, und ihn dann auch auf die Distanz mit dem Bogen abzuräumen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, das hat mir nur zu viele Pfeile gekostet zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, boah, ey, nee, und dann muss ich jetzt wieder zurück und mir neue Pfeile kaufen, da habe ich keine Lust drauf. Und dann habe ich das halt anders gemacht und bin dann, habe ich so gemacht, wie du es beschrieben hast, also ich habe die getriggert, die sich triggern lassen, habe die dann halt in das Gebäude reingeloggt, habe die dann dort im Schutze des Gebäudes ausgeschaltet und dann bin ich halt vorgerückt, bis zu einem dieser Säulen, die da irgendwo noch rumstehen, da bin ich dann erstmal sicher vor dem Bogenschützen. Dann habe ich dort gegen die nächste Welle gekämpft, die angespurtet kam und dann halt auf der Brücke schnell an den Bogenschützen ran, um den zu vermöbeln, bevor er seinen nächsten Pfeil abschießen kann. Und so weiter. Du kommst ja dann auf der anderen Seite von dieser Brücke, das ist eine Brücke, die so dann quer über diesen mit Lava gefüllten Innenhof führt und da stehen dann sogar auch so zwei Bogenschützen sich direkt gegenüber. Du bist auf der gegenüberliegenden schmalen Balustrade und wenn du quasi zu dem einen hinrennst, schießt dir der andere in den Rücken und umgekehrt.
Ja, da gar nicht so einfach zu lösen und da kommen, glaube ich, auch nochmal Nahkampfritter vorbei. Also es ist schon wirklich, da muss man schon ein bisschen gucken, wie man sich verhält, vor allem ja auch diese Pfeile, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon gesagt haben, aber kann nicht schaden, die stoßen einen auch leicht zurück, wenn man sie blockt. Also wenn ich mein Schild halte, dann kriege ich so einen kleinen Schritt zurück. Also da muss man wirklich aufpassen, wie man sich da anstellt. Was ich da übrigens mir aufgeschrieben habe, was mich da ganz überrascht hat, weil ich da gar nicht drauf geachtet habe zunächst, beim ersten Leerräumen von diesem Areal, also das, was wir gerade beschrieben haben, die ersten beiden Brücken, die Bogenschützen, die da links und rechts stehen, die auf der Brücke drauf waren, als ich das alles erstmal leergeräumt hatte, hatte ich plötzlich 23.000 Seelen schon wieder zusammen. Es war richtig viel Zeug und dann bin ich erstmal zurückgegangen und habe mir tatsächlich noch mein Level abgegönnt, bevor ich mir diese Nebelwand näher angesehen habe, die bei einem der gegenüberstehenden Bogenschützen zu sehen ist. Also eine Nebelwand, die man relativ früh sieht, wenn man das Areal betritt und auch relativ einfach zu erreichen ist.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. In der Iron Keep, da kommen ganz schnell sau viele Seelen zusammen. Ja. Und das Ulkige ist, selbst für mich war das so, dass ich damit auch relativ schnell dann genug zusammen hatte für Level-Ups. Und da habe ich dann auch so ein bisschen auf einmal überlegt, so, das ist komisch. Einerseits hatte ich das Gefühl, ich bin zu schnell gelevelt und bin eigentlich schon zu hoch, ne, mit den 97, die ich da jetzt zusammen hatte. Auf der anderen Seite habe ich hier bei ein, zwei Durchgängen genug zusammen schon wieder für zwei oder so Level-Ups. Ich habe dann nur festgestellt, ab Level 100 ungefähr war es dann auch dem Spiel irgendwie scheißegal, glaube ich, ob ich noch groß level, weil danach ging die Progression total in die Knie. Ich kann es jetzt nicht mehr, es kann auch schon vorher losgehen, aber auf jeden Fall, ich glaube, spätestens ab Level 100 ist es so, dass du dann nur noch mikroskopische kleine Schritte nach vorne machst, ne? 10 Health-Punkte mehr fürs Level-Up und solche Geschichten. Also dann statt 1400, 1410 HP, also das ist dann scheißegal eigentlich, was du da dazu kriegst.
Na, wir hatten schon Szenen in diesem Spiel, wo der Lebensbalken einen Millimeter noch hatte. Ohne uns geholfen.
Ja, natürlich. Also in dem einen Fall von 10.000 kann es dann natürlich trotzdem nochmal relevant werden. Oder auch, weiß ich nicht, wenn ich jetzt, ich kann natürlich immer noch in Stärke was reinpuppen, um mir neue Waffen zum Beispiel freizuschalten, in Anführungsstrichen, ne, für die mein Stärkewert nicht ausreicht und so. Ich habe nur dann ja eben gedacht, so, ja, okay, ich bin ja die ganze Zeit immer so auf Dexterity und so gegangen. Jetzt könntest du vielleicht mal anfangen, deine ganzen Resistenzen zu pflegen, die mir ja immer wieder so ein bisschen ein Bein stellen, ne? So wie jetzt die Giftresistenz zum Beispiel die ganze Zeit. Und da der Fortschritt ist halt kriechend, also wirklich kriechend. Und ich habe das Gefühl, dass das Spiel da irgendwo so eine Grenze zieht und gesagt hat, so, mein Freund, ne? Und wenn du hier angekommen bist, dann, das ist jetzt erstmal das Maximum und du kannst dich jetzt noch ganz, ganz kriechend im Schneckentempo noch weiter verbessern, aber ich möchte eigentlich dich so ein bisschen festnageln für den Endspurt sozusagen. Ne? Ich glaube, es möchte damit erreichen, dass dann zumindest so das letzte Viertel, Drittel, was auch immer es hinter sein wird des Spiels, ein bisschen wieder eingenordet ist und dass man aus diesem Overpowered sein rauskommt. Weißt du, was ich meine? Ich hatte nämlich auch das Gefühl, es wurde wieder schwieriger und nicht mehr so ein kompletter Spaziergang.
Ich kann ja mal kurz sagen, dank Jens haben wir jetzt die Möglichkeit für diesen kleinen Tiefgang. Das offizielle Guidebook schlägt vor, als ideale Levelbereich, in dem man sich in dieses Gebiet wagen soll, 80 bis 90.
Ja, siehst du, da bin ich noch drüber. aber nicht mehr so weit drüber.
Ja, und was ich mir übrigens gedacht habe, während ich hier diese Seelen überraschend schnell und viel und zahlreich eingesammelt habe, was ist eigentlich, wenn da jetzt irgendwo in diesem Areal wieder so ein Leitertyp ist, ne? Wir erinnern uns beim letzten Mal, da hat uns ja so ein Spaßvogel gesagt, kauft dir doch so eine Babyleiter für 6.399 Seelen. Was ist, habe ich mir gedacht, wenn jetzt hier irgendwo, weiß ich nicht, der heilige Duschkopf der Johanna rumsteht, mit dem man diesen Lavafluss löschen kann, du darfst ihn aber nur aufdrehen, wenn du zufällig 12.000 Seelen dabei hast. Und dann dachte ich mir auch, vielleicht ist das auch einfach nicht gedacht, dass ich hier ständig wie so ein Hirnloser mir die Seelen reinprügel, um ein Level abzubekommen, sondern vielleicht soll ich die auch einfach mal sparen, habe ich mir gedacht. Sprach er, ging nach Matula und holte sich ein Level ab.
Ach so. Boah, weißt du, da ist eine Sache. Und zwar, wenn man nämlich über diese Brücke drüber geht, ne, dann geht es nach links und da ist der eine, wo diese beiden Bogenschützen sich gegenüberstehen. Links ist einer und da ist dann auch die Nebelwand und da kommt schon auch schon tatsächlich der erste Boss in dem Areal. Und aber rechts. Rechts kannst du den Bogenschützen ausschalten und dann ist dort die Möglichkeit, auf so eine Plattform rüber zu springen. Weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Da geht's dann eine Leiter hoch und man kommt nur auf das Dach eines Turmes und da ist so ein Pharos-Contraption-Ding, ne? Eines von diesen Steinmündern, in die man so einen Pharos-Lockstone reinstopfen kann. Und was das macht, ist, da ist nur so eine Art Becken davor, das sich mit Wasser füllt und da passierte nichts. Also wirklich nichts. Und da habe ich überlegt, gibt es noch irgendwo einen zweiten? Und wenn ich beide auslöse, dann kommt irgendwie Wasser und löscht die Lava. Weil direkt beim ersten Bonfire, wenn du dich erinnerst, hinter dem ersten Bonfire auf der Lava liegt ein Item.
Ja, ja.
Und ich habe versucht, da drüber zu sprinten und es schnell zu greifen. Und ich habe mir gedacht, selbst wenn ich sterbe, Hauptsache das Item schafft es in mein Inventar und selbst das war nicht möglich. Ich bin so schnell immer verglüht in dem Scheiß, dass es unmöglich war, das rechtzeitig zu holen. Jetzt habe ich gedacht, entweder es gibt wieder so einen Feuerring wie in den Demon Ruins, den man finden muss und dann kannst du über die Lava spazieren, als wäre nix. Oder es ist halt wirklich so, dass da noch irgendwo versteckt noch so eine Contraption ist und wenn ich beide aktiviere, dann wird die Lava gelöscht und dann kann ich da drüber laufen.
Oder, dritte Möglichkeit, es ist einfach hohen. Es ist hohen, weil du ja im Level davor im Idealfall gesehen hast, ich kann hier mit ein bisschen Umschauen mir diesen Level verändern und zum Vorteil nutzen, indem ich das Gift da rauslasse. Und hier ist es nur so, jetzt läuft hier einfach ein bisschen Wasser ins Becken. So, hier funktioniert das nämlich nicht, mein Freund. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Das kann auch sein, dass das wirklich nur, dass das auch nur die Anzeige für die Niete ist. So, haha, ja, genau. Deiner Lockstones verbröselt. Weißt du, was du dafür kriegst? Nichts. Nichts kriegst du. Viel Glück weiterhin.
Ja, dann, also von mir aus können wir jetzt nämlich schon mal zum ersten Mal durch die graue Nebelwand gehen, wenn du magst.
Was können wir machen? Bist du denn tatsächlich direkt durch diese graue Nebelwand gelaufen?
Also ich sah links auf der Brücke, also von der Brücke aus, die zu dieser Nebelwand führt, über die wir schon gesprochen haben, wo auch die Bogenschützen rumstehen oder der eine, da gibt's noch so eine komische Vorrichtung. Also der sieht aus wie so ein Heizbrennofen, ein ziemlich großer. Und da war auch eine Tür mit so einem Drehrädchen vorne dran und dann dachte ich mir, hier kann man doch bestimmt auch noch irgendwas machen. Aber ehrlich gesagt war ich dann immer viel zu neugierig. Das ist was ich in diesem Spiel sowieso immer habe als Phänomen. Sobald ich eine graue Nebelwand sehe, bin ich wie die Motte zum Licht und will dahin und gucken, was dahinter ist. Deswegen habe ich mir das einfach mal gemerkt für später, okay, Hochofen, was auch immer, gehe ich jetzt erstmal zur Nebelwand und dann bin ich durchgegangen.
Okay, also bei mir war es nämlich so, ich habe gedacht so nach diesem endlangen Kampf hier gegen die Medusa. Ich hatte echt keinen Bock, jetzt schon wieder einen Bossfight zu haben.
Echt?
Und dann habe ich erstmal nämlich mir diesen Hochofen in der Mitte angeschaut. Dann kannst du nämlich die Tür aufmachen und dann brennt alles drin. Das kannst du ausschalten, dann kannst du da rein, dann kannst du auf der anderen Seite raus und dann kannst du hinten eine Leiter hochklettern. Das sind auch wieder lauter Ritter und Bogenschützen noch und sowas. Und dann kommst du oben nämlich eigentlich da raus, wo du auch rauskommst, nachdem du diesen Boss besiegt hast. Also du kannst diesen Boss komplett umgehen, wenn du das willst.
Weißt du, was lustig ist? Das ist jetzt so ein kleiner Vorweggriff, aber jetzt überlege ich, soll ich es sagen? Na, ich kann es aber sagen, ist ja nicht zu viel verraten. Eigentlich überhaupt nichts. Bin ja jetzt dann durch die graue Nebelwand durch, was wir dort erleben, darüber sprechen wir gleich. Aber was wir dort erleben, hat mir erstmal Kopfschmerzen bereitet, sodass ich dann irgendwann gedacht habe, ja, jetzt gucke ich eben doch mal in den Ofen. Und dann bin ich in den Ofen da, genau den Weg gegangen, den du auch beschrieben hast, Feuer ausgemacht, alles cool. Und bin dann in einem Bereich gelandet, auch über den werden wir noch sprechen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, gar keinen Bock. Also hier will ich ja überhaupt nicht lang. Ich hoffe, der Scheiß ist optional. Bin direkt wieder weggegangen und zurück zum Boss. Also kann ich direkt sagen, was ich da gesehen habe, André, das hat mir gar nicht gefallen. Also wirklich gar keinen Bock. Du, ich kann dir sogar sagen, das habe ich mir nicht nur aufgeschrieben, oh mein Gott, gar keinen Bock. Das habe ich auch gesagt. Saß ich vorm Fernseher hier in meiner Bude, habe gesagt, nee. Also ich will so einen Scheiß nicht sehen. Aber wir werden später verraten, was es ist.
Das tun wir genau. Also dann sprechen wir mal über den ersten Boss in dem Areal. Und das ist der Smelter Demon.
Ja, zu Deutsch Schmelzer Dämon.
Richtig, ja, genau.
Also tatsächlich, ne, das ist ja offiziell, ich habe den Guide vor mir gerade.
Ja,
der
ja.
Der Schmelzer Dämon.
Also, genau. In diesem Falle wirklich so, nicht so wie sonst, wenn wir sagen, oh, Poisson Resist, französisch für Fischwiderstand.
Ja, sehr schön. Oh, toll. Ganz toll. Ja, schön.
Ja. Genau, also der Smelter Demon, das ist das, was da hinter der ersten Nebelwand wartet. Und das ist ein riesiger Ritter, haben wir ja gerne in Dark Souls, der eine Art Hochofen in der Mitte hat. Also in der Mitte seines Torsos lodern lauter Flammen. Und der hat so einen gehörnten Kopf mit auch schon wieder so einem Ringwurmgesicht. Also das ist ja ein fortlaufendes Thema offensichtlich im Spiel. Schon der Last Giant, dieser erste Baumendgegner, hatte auch schon so ein komisches Gesicht, wie halt so ein Wurm von vorne aussieht. Also so rund und dann so eine komische Öffnung in der Mitte.
Ich hatte tatsächlich eine andere Assoziation, André, und ich muss das jetzt hier ganz vorsichtig machen, damit ich jetzt hier keine Menschen verstöre. Aber wir haben ja beide Haustiere, ne? Wir haben ja beide Katzen. Und es passiert ja häufiger, du weißt es schon, passiert ja häufiger,
ahne, dass man Katzen, das hinausläuft, ja.
Dass man Katzen streichelt und dann haben die ja auch die eine genaue Vorstellung davon, wie sie diese Streicheln annehmen wollen und positionieren sich dann gerne auf deinem Schoß zum Beispiel. Häufig passiert dabei, dass sie sich umdrehen und dir quasi ihr Hinterteil zuzeigen und auch dabei so den Schwanz heben, weil die finden ja gut, was gerade passiert. Und der Anblick auf das Hinterteil, der offenbart Features, die ich hier im Smelter-Team im Gesicht wiedergesehen habe, wo ich mir dachte, sag mal, dein Gesicht, ne? Das erinnert mich doch an was. Und daran muss ich denken.
Möchtest du weißt sagen, du? Er ist ein Arschgesicht?
Du, also Leuchtest eigentlich wollte ich das sagen.
Ja.
Ich wollte es sagen, ja. Und weißt du was, da kann ich direkt verbinden. Weißt du, wer ihn auf jeden Fall als Arschgesicht empfinden würde? Der ursprüngliche Schlossbesitzer von der Iron Keep, weil laut offizieller Lore wurde er von diesem Dämon hier niedergestreckt und getötet.
Da ist aber was ganz schön schiefgelaufen offensichtlich, ne? Hat der nicht, ist es so, der hat doch irgendwelche Golems beschworen, produziert und die haben dann auch, glaube ich, irgendwie so beim Errichten des Schlosses geholfen. Ist das einer von denen? Ist das so eine Frankenstein-Geschichte, dass eine seiner eigenen Kreaturen am Schluss ihn niedergestreckt hat? Weißt du das?
Also in der offiziellen Lore heißt es, dass der Schmelzer-Dämon tatsächlich, und das ist auch schon wieder cool, eine zum Leben erwachte Eisenmasse ist. Also offenbar ist hier irgendwas schiefgelaufen aus der Kategorie die Zwerge gruben zu tief. Grabten, gruben, oh Gott, kriebten. Also sie haben zu tief gegraben. Plusquamperfekt. Und er wurde zum Leben erweckt durch irgendwelche magischen Kräfte und hat dann quasi den König niedergestreckt. Das sagt die offizielle Lore.
Okay. Ah, vielleicht verwechsel ich das auch wieder mit jemand anderem, mit den Golems. Na, egal. Mhm. Auf jeden Fall, der gar nicht mal so untough, der Smelter Demon. Geht relativ easy los und dann hat er eine zweite Bossphase, wo er wütend wird und dann raucht ihm sozusagen der Kopf und sein Schwert fängt Feuer. Und dann in dieser zweiten Phase, da wurde er dann ein bisschen eklig.
Es ist ja eigentlich noch besser, als sein Schwert wird zu Feuer. Er sieht aus wie ein Stier mit so einem arschigen Gesicht quasi, weil er diese riesigen Hörner hat. Er gepackt in eine riesen Rüstung, was ja offenbar dann einfach nur Eisen ist, aber es sieht aus wie eine riesige Rüstung. Und dann in seinem Inneren lodert es schon so, da ist so ein Feuerkern. Und in dieser zweiten Phase steckt er sich dann dieses Schwert quasi in den Bauch und steckt es damit in Flammen. Und das fand ich ziemlich cool. Das war so eine Designsache, wo ich mir dachte, guck mal, das erzählt eine Geschichte, man guckt hin und versteht, was passiert, weil daraufhin auch seine Schläge so einen Feuerzusatzschaden noch machen, auch wenn du sie blockst, dann tickt das quasi ein bisschen trotzdem auf deinen Lebensbalken rein. Und das gefiel mir richtig gut. Also allein aus so einer Game-Design-Perspektive gefiel mir das total.
Ja, deswegen sagte ich ja, er hat so eine Art Hochofen im Bauch, ne?
Ja, genau.
So, wie so ein Schmiedeofen, wo er dann das Schwert halt nochmal reinsteckt. Das ist schon eigentlich ganz cool. Und genau das, was du beschrieben hast, war, glaube ich, auch das Problem für mich so ein bisschen, dass das Blocken in dem Falle so ein bisschen entwertet wird. Weil alles, was man so wegblocken kann, dann hat man immer ein bisschen Zeit, kann sich das anschauen. Alles halb so wild. Und sobald aber der gute alte Block nicht mehr so richtig zieht, dann wird's meistens heikel. Und bei dem habe ich dann tatsächlich echt so erstmal auch hinterher ein bisschen auf die Backen gekriegt. Ich bin da erst ein bisschen später hingegangen. Da habe ich schon andere Areale so durchschritten. Habe ich gemerkt so, weiß nicht so recht. Okay, jetzt guckst du dir doch mal an, was hinter dieser Nebelwand ist. Und dann, Dom, dann war es so, dass ich, weil ich ja vorher so gelitten habe, und das muss man sich jetzt bitte in Erinnerung rufen, ja, ich habe ja schon wirklich, wirklich, wirklich lange gelitten und ich war ja auch noch wirklich traumatisiert von diesem ganzen Kampf in dieser Giftarena. Und dann leuchtete da zufällig, quasi wie vom Schicksal gewünscht, so ein Summon-Sign vor dem Smelter-Demon. Und da hatte ich einen Moment der Schwäche.
Lausche gespannt. Weißt
du, wo ich gedacht habe, naja, warum eigentlich nicht? Ne? Ich meine, das Spiel bietet es dir ja an.
War ich das? Hast du mich gerufen? War ich das? Das wäre ja lustig jetzt.
Ich glaube nicht. Oder hast du da jemanden assistiert?
Nee, aber ich habe die Konsole ja immer nur im Reset-Modus. Ich weiß ja nicht, was da nachts passiert, während du da spielst. Wo meine Figur sich da rumtreibt.
Nee. Aber da hatte ich nämlich, ich hatte mir halt extra vorher so eine Human Effigy reingepfiffen. Ich hab da 3-4 Versuche oder sowas, da bin ich immer gescheitert. Und dann, ich war halt echt so, mental war ich noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bereit war, schon wieder für den nächsten toughen Bossfight. Und dann, wenn ich aber mit der Human Effigy, wenn du halt so quasi dich enthollowed hast, dann kommen ja die ganzen verlockenden Summon-Signs. Und dann habe ich gedacht so, ach komm, einen Summon mitnehmen, muss doch erlaubt sein, muss doch okay sein, jetzt nachdem es gerade auch so hart war. Und dann war das aber ein anderer Spieler. Das war nicht eines von diesen harmlosen NPC-Shades, sondern das war halt ein anderer Spieler.
Er hat die Iron Keep in zwei gespalten.
Ohne Scheiß. Dann bin ich da mit dem rein und dann hat er den weggehauen. Und ich stand da so hinten rum und ich so, ja, wenn du mich brauchst, sagst du Bescheid, ne? Das ist nicht so wichtig, ich sehe schon.
Ja, sehr gut. Ja, ich gratuliere. Ich hatte einen leicht anderen Weg. Ich bin mehrfach da reingegangen und dann auch immer in dieser zweiten Phase dann hoffnungslos verendet, weil ich da auch erstmal klarkommen musste mit diesem Hitzeschlag. Und dabei spielte sich aber ein ganz besonderes Drama ab. Wir erinnern uns, ich habe vorhin erzählt, beim ersten Durchlaufen des Areals vor der Nebelwand, bevor ich da durchgegangen bin, habe ich plötzlich 23.000 Seelen auf dem Konto gehabt. Und habe mir gedacht so, oh mein Gott, hier kriegst du ja richtig viel Seelen, einfach nur, wenn du alle normalen Gegnerchen wegräumst. Und es bedeutet aber auch, auf jedes Mal, wenn ich zu diesem Boss gelaufen bin, Gegner auf dem Weg weggeräumt habe und dann beim Boss in der Arena gestorben bin, ist der Pool an Seelen quasi, wie beim Pokerspiel, immer weiter gestiegen. Da lagen dann irgendwann fast 60.000 Seelen beim Gegner in der Arena, weil ich ja beim jedem Sterben meinen Kontostand dagelassen habe. Und dann habe ich mich hingesetzt, ne? Ich habe das ja gespielt auf der Couch mitten in der Nacht, habe mich dann an meinen Laptop gesetzt, während ich da am Bonfire nach dem nächsten misslungenen Versuch wieder neu gestartet bin, habe mir gedacht, das ist ja Podcast-Gold, das ist ja der Wahnsinn. Ich sehe hier dramaturgisches Potenzial, von dem ich erzählen kann, und schreib mir ehrlich auf, was hier gerade passiert ist, was ich gerade beschrieben habe. Also regelmäßig hingegangen, immer wieder die Seelen verloren, gestorben, und mein Risiko wird quasi immer größer, mal im Bosskampf zu sterben, ohne vorher die Seelen wieder einzusammeln. Und wie ärgerlich wäre das denn? Das schreibe ich noch. Und dann gucke ich so auf meine Notiz und denke mir, mein Gott, richtig stolz, wie ich das formuliert habe. Laufe vom Bonfire los in die falsche Richtung, statt die Leiter hoch, laufe ich in die Lava rein, sofort tot. Und damit war's. Der Spannungsbogen war weg, 60.000 Seelen beim Boss gelassen, nachdem ich den Satz aufgeschrieben habe, dass ich davon erzählen muss. Ohne Witz. Du, dann habe ich aber die Human Effigy mir in jede Körperöffnung reingedrückt, bin zu diesem Summoner, bin zu diesem Summoner-Icon und habe einen NPC geholt und damit auch den Boss kaputt gehauen. 60.000 Seelen, André. 60.000.
Oh, das ist schon rekordverdächtig. Das ich glaube, bislang waren meine 50.000, die ich im ersten Teil irgendwo mal habe liegen lassen, waren, ne?
Du, 60.000 Seelen, da hätte ich mir ganz knapp so eine Miniaturleiter kaufen können. Hätte fast gereicht.
So teuer ist die gar nicht.
Na, 6.399 Seelen, das ist schon
ja,
teuer.
Ja, sowas, ja.
Ach, nee, exakt.
Ja, aber mit 60.000, da kannst du dir 10 Miniaturleitern kaufen.
Hätte ich, ja, hätte ich.
Jetzt ist natürlich
weg.
Das ist jetzt vorbei.
Ist futsch.
Ja, ich fühlte mich im Nachgang echt ein bisschen schäbig. Das ist halt auch echt so ein Roulette-Spiel, ne? Also, man sieht diesen Summon Signs ja auch nicht an, ob das ein NPC ist oder ein Spieler, oder? Und auch nee. Vor allem, wenn, selbst wenn ein Spieler, dann nicht, was da jetzt für ein Spieler kommt. Weil ich hatte auch schon Spieler-Summons, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, wer jetzt wem hilft gerade. Und da habe ich aber offensichtlich hier, weiß ich nicht, den Chef von der Dark Souls Boss-Verklopper Speedrun-Community oder sowas beschworen. Also was der mit diesem armen Smelter-Demon angestellt hat, war auch einfach nicht mehr in Ordnung. Also da stand ich schon betroffen daneben und habe mir gedacht, ist das noch fair? Ist das in Ordnung? Darf man das mit dem machen?
Also am meisten, also meine schönste Erfahrung, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Folge erzählt habe, meine schönste Erfahrung mit einem Summon-Zeichen war bisher im Black Gulch, diese Sonnenbogenrennbahn, ne? Dieses da, ja. Ach Gott, nach dem Gatter, genau, Rainbow Road, das war's, danke. Nach dem Gatter, dieser Weg durch diese Gifthölle, wo Würmer links und rechts rauskommen, wo alles, wo Gift von der Höhlendecke tropft und danach ja noch der Kampf gegen diese untote Skelettmaschine erst noch kommt. Da lag mal beim einem Durchlauf so ein Summoner-Zeichen mitten in dieser Hölle aus Gift und Grün. Da habe ich im Vorbeirennen einmal mal X gehämmert und das Ding beschworen. Und dann kam da tatsächlich ein Spieler raus und der war halt sofort wieder tot, weil ich bin ja einfach weitergerannt. Der wusste ja nichts von meinem Plan. Der war da mittendrin und ist sofort gestorben. Und ich dachte mir auch, ja, danke für nix, Trottel. Ach, das war toll. Er kam nicht mehr bis zur Nebelwand.
Der hat bestimmt danach sofort einen Beitrag über die toxische Dark Souls Community geschrieben.
Ah, die toxische, weil es Gift war? Na, ist auch egal. Ja, ist
ja und auch, aber auch, weil du so ein Schwein zu ihm warst. Der wird sofort so, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Dom Deswegen Potato. Haben wir alle so einen schlechten Ruf wegen Typen wie Dom Potato 89.
Finde auch, Dom Potato ist auch so ein Name, das klingt wie so ein Troll-Account, wenn du drüber nachdenkst. Wenn du einen beschwören würdest, der Dom Potato heißt, hast du doch direkt Angst und änderst dein Kennwort von deinem PlayStation-Account. Da gehst du doch direkt aus der Anwendung raus und änderst alles ab. Dom Potato.
Ich finde das doch, also ja. Für die Hörer dieses Podcasts gibt es wahrscheinlich nichts, was mehr Vertrauen einflößt. Deswegen werden überall wahrscheinlich jetzt derzeit, ja, gehen die Summoning-Statistiken wahrscheinlich rapide nach oben, weil tausende Hörer die ganze Zeit alles summonen, was geht, in der Hoffnung, dass ein Dom Potato erscheint.
Ah, das wäre schon cool. Ich würde so gerne mal dir helfen. Vielleicht müssen wir, bevor wir das Spiel durchspielen 2024, nochmal verabreden irgendwie, dass wir uns wo treffen und mal versuchen, einander zu joinen. Das wäre doch was.
Ja, dazu müsste ich ja erstmal wieder ein PlayStation Plus Abo abschließen.
Na, also kannst du da nicht mal Budget klar machen für ein.
Ja, hast du mal gesehen, was das kostet?
Na, im Sinne des Journalismus kann man doch mal.
Nein, ich war ja nur stur und jetzt bin ich auch wieder so in meinem Offline-Trott gewesen. Ja. Ich hatte ja mal so eine Phase der Begeisterung, wo ich liebevoll jeden ratebrechenden Kommentar anderer Spieler gelesen habe. Und jetzt, bis wir jetzt wieder drauf zur Sprache kamen, habe ich schon wieder vergessen, dass das ja immer noch etwas ist, was bei mir ausgeschaltet ist, sozusagen.
Du, ich weiß es noch. In der Folge hast du noch so ganz verliebt auch noch so vor dich hin monologisiert und überlegt, oh, du würdest mir auch gerne mal eine Nachricht schreiben, so ein Summoner sein. Muss aber auch eins sein, dass ich dann erkenne, an der Stelle, die ich finde. Und jetzt, 10 Folgen später, Router aus der Wand gerissen, alles ist offline, kein Interesse mehr an irgendeiner Form von Kontakt. Was ist passiert? Was ist los?
Der Gag ist, das habe ich sogar gemacht. Ich habe es nur vergessen zu erwähnen. Und ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Das ist das Schlimmste daran.
Weißt du noch wo? Weil dann suche ich das.
Das ist hinter dem Boss in der Iron Keep. Hinter dem Endboss.
Ja, du hättest jetzt auch sagen können, irgendwo im Gatter, Dom. Such doch nochmal nach dem Zeichen.
Nein, das war eigentlich voll leicht zu finden, weil der Endboss, der Kampf findet ja in so einem Lavasee vor einem winzigen kleinen Ruinenhäuschen statt. Und in diesem Häuschen habe ich meine Nachricht hinterlassen.
Oh, André, da gehe ich nochmal hin. Das gucke ich mir mal an. Ich schaue mal, ob ich sie finden kann. Sag nicht, was da steht. Ich gucke, ob ich sie finden kann.
Ja, das ist ja das Schlimme. Ich weiß es nicht mehr, was ich draufgeschrieben habe.
Ach, bestimmt so Schweinekram. Richtig Schweinekram.
Ja, wenn ich gekonnt hätte, aber ich weiß es nicht mehr. Es war sehr banal.
Big chest ahead, was gar keinen Sinn ergibt, einfach nur den Ekelkram.
Das Ding ist, ich habe dann dieses Ding, es ist ja so ein Baukastensystem und das, wenn du Nachrichten hinterlässt, das ist dann auch nochmal gruppiert nach Kategorien, ne? So, hier Kategorie Gegner und dann gibt's da halt einfach zig Gegnerbezeichnungen oder sowas, die du dort eintragen kannst. Und also ehrlich gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das angeschaut, habe gedacht, so scheiße, ich habe echt keinen Bock, mich hier durch dieses ganze Ding durchzuklicken, bis ich jetzt irgendwas Originelles zusammengefriebelt habe und dann habe ich halt irgendwas Stumpfes geschrieben und habe es auf den Boden gekleistert.
Ja, ich bin gespannt. Also dafür gehe ich dann nochmal hin. Apropos übrigens, liebe Leute da draußen, hat sich immer noch niemand gemeldet wegen meiner Nachrichtenbox in No Man's Sky. Bitte guckt doch nochmal in diesem endlosen Universum, ob ihr die nicht finden könnt.
Fliegen Sie doch nochmal 1 bis 3 Milliarden Planeten ab.
Ja, gucken Sie doch mal.
Ja. Nun denn, ja, also dann ging es ja weiter. Also, ne, also das ist jetzt, ich habe das, den Smelter, den habe ich nachgeholt. Ich bin ja eigentlich dann eben direkt da oben hin. Und da passiert ja auch wieder was ganz Originelles, weil da ist die nächste Brücke über einen mit Lava gefluteten Innenhof. Aber diesmal steht da einer von diesen fetten Schildkrötenrittern mit seiner Keule rum. Und sobald du diese Brücke betrittst, dann fängt er an, mit der Keule auf den Boden zu hämmern und schlägt die Brücke kaputt.
Ja.
Die dumme Sau.
Ja, gefiel mir auch. Da passiert mal wieder ein bisschen Interaktion mit der Welt, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht verstehe, warum man das eigentlich macht. Also hat der so viel Angst vor uns, nachdem wir den Demon da kaputt gehauen haben? Also
hatte ich ja da noch gar nicht. Ich glaube, der hatte einfach keine Lust auf Arbeit. Der hat einfach gedacht, so komm, ich mach die Brücke kaputt, dann kommt der nie weiter, ist ja auch gut.
Aber mit einem Sprung, elfengleich, bei ihm gewesen und erledigt, sag ich mal. Das war kein Problem.
Ich bin da auch rüber gehüpft und dann hatte ich irgendwie ein Problem. Ich glaube, ich bin zu schnell gehüpft und dann kam der nämlich sofort angelaufen und dann war hinter mir nur ein Abgrund voller Lava und vor mir dieser Typ und das war dann irgendwie ein bisschen blöd. Und dann habe ich danach beschlossen, nee, so machen wir das nicht. Den schießen wir einfach mit dem Bogen weg.
Und nach diesem Triumph blicken wir jetzt auf dieses Areal, das ich vorhin mal angesprochen habe. Dieser Bereich, auf den ich halt, also der mir wirklich Unbehagen allein schon Anschauen schon bereitet hat, weil ich sofort wusste, was hier passieren wird. Und das schließt auch einen schönen Bogen, den ich eigentlich gar nicht aufmachen wollte. Der Vergleich mit Bowser's Castle war dann plötzlich gar nicht mehr so falsch.
Der ist dann auf einmal wirklich.
Aber mehr dazu in der nächsten Folge.
Da müsste auch die Musik kommen, so.
Ja, genau.
Und so Feuerbälle hüpfen raus mit jahren Augen.
Ja, genau. So ein Mist.
Ach, das wäre schön gewesen. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich in der Hinsicht sehr ähnlich. Na dann. Das, meine Damen und Herren, erzählen wir dann in der nächsten Folge. Gut, dass wir hier uns auch in Trippelschritten wieder fortbewegt haben. Wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, das Tempo ein bisschen anzuziehen, jetzt nicht irgendwie jedes einzelne Areal zu besprechen und jeden Grashalm mit Handschlag zu begrüßen, aber naja. Beim nächsten Mal.
Ja, was soll man machen?
Ja. Beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren, und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.